Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die Zeit, sie schreitet dann doch sehr schnell voran. Wir gehen in der kommenden Woche in den April und das bedeutet auch, dass wir mit dem Sunshine Double schon wieder durch sind. Indian Wells ist gelaufen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme das Turnier in Miami, ja, noch nicht so ganz durch, denn das Männer-Einzelfinale, das liegt noch vor uns. Aber trotzdem können wir natürlich schon einen qualifizierten Rückblick wagen und das wollen wir machen. In dieser Woche zu zweit mit dabei ist Henrike. Hallo.
Hallo, Daniel.
Ja, wir hatten in der letzten Woche, glaube ich, ja schon intensiv über die Rückkehr von Tobi gesprochen. Der macht es natürlich schlau und macht sich noch ein bisschen rar, damit die Vorfreude noch ein bisschen wachsen kann. Aber zur Sandplatzsaison werden wir ihn dann wieder hier hören. Und Henrike, ich habe es gerade gesagt, Beginn Sandplatzsaison bedeutet, das Sunshine Double ist durch. Bist du denn, um mal so ganz allgemein die Frage zu stellen, so zufrieden damit, wie es in diesem Jahr gelaufen ist? Weil in der letzten Woche kann ich mich dran erinnern, ja, da haben wir ja noch ein bisschen was zu meckern gehabt, vor allem mit dem Wetter in Miami.
Ja, ich glaube, das hat sich ja gefangen. Also nachdem wir uns beschwert haben bei Petrus, lief das dann, glaube ich, ordentlich über die Bühne.
Petrus Tsitsipas, meinst du?
Ja, vielleicht. Also wenn der Connections zum Wettergott hat. Nein, ich meinte den heiligen Petrus. Der ist doch immer für das Wetter zuständig. Von mir aus auch Frau Holle. Also auf jeden Fall hat sich danach das Wetter in Miami doch stabilisiert und konnte dann bis jetzt alles glatt durchsegeln. Und ich glaube, das ist auch so die Beschreibung, die man für Arina Sabalenka finden kann, weil das Damenfinale ist ja schon gespielt, die Herren müssen noch. Aber bei den Frauen wissen wir auf jeden Fall, wie es ausgegangen ist. Und Arina Sabalenka hat dort eben jeniges welches Sunshine Double auch tatsächlich gekrönt für sich selber mit den beiden Titeln. Das ist, glaube ich, das erste Sunshine Double seit Świątek vor ein paar Jahren. Und es ist interessanterweise, haben noch gar nicht so viele Damen gewonnen. Ich dachte, das ist häufiger vorgekommen, aber war nicht. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wie viele genau es gewonnen haben. Allerdings muss ich jetzt sagen, hat es mich auch nicht überrascht. Insofern ja, hat es mich zufriedengestellt. Gut, ich kann jetzt keine Ansprüche stellen, aber es hat mich jetzt auch nicht hinterm Ofen vorgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich hatte die Tage schon mal so ein bisschen überlegt. Wir sind, glaube ich, jetzt mittlerweile bei den Damen, wo wir ja lange hier im Podcast immer drüber gesprochen haben. Ja Mensch, es hat sich wieder so eine Spitze gegründet mit irgendwie so zwei, drei Spielerinnen, die alles dominieren, beziehungsweise die, auch wenn es immer mal wieder Ausnahmen gibt, aber schon das Ganze beherrschen. Aktuell sind wir dann eher an dem Status, glaube ich, wo wir sagen können, ja, es beginnt langweilig zu werden, weil Arina Sabalenka am Ende immer gewinnt. Ne? Also ne, ein Tennismatch dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt Sabalenka.
Es ist momentan so, ja. Den Eindruck verbreitet sie, auf jeden Fall. Ich habe jetzt eben noch mal nachgeguckt, also Iga Świątek war die letzte in 2022, die das Sunshine Double geholt hat. Und damit kommt Sabalenka in den illustren Kreis von Świątek, Steffi Graf, Kim Kleisters, Viktoria Azarenka und halt, ja doch, selbst Serena Williams hat es nie gewonnen. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass die Miami ganz lange gemieden hat, die das Sunshine Double geholt hat. Siehst du mal, Tennis ist auch, wenn Steffi Graf vorkommt. Habe ich jetzt auch bei Lidl gelernt. Erst Steffi Graf, jetzt Andre Agassi. Ich habe heute die Werbung gesehen und gedacht, was ist das denn? Aber ich schweife ab.
Nö, ist ja total in Ordnung, dass du das hier unterbringst. Ich muss gestehen, ich muss es mir, glaube ich, dann nochmal angucken. Aber gut, danke für den Hinweis. nee, aber du hast ja recht. Also natürlich, wenn man in einem Atemzug mit Steffi Graf genannt wird, ist das, glaube ich, im Tennis grundsätzlich nie verkehrt.
Ja.
Ich hatte jetzt noch mal so ein bisschen auf den Turnierverlauf geguckt. Wenn man jetzt auch mal das Endspiel sich anschaut, beziehungsweise in den beiden Einzelwettbewerben beide Endspiele, dann sind wir ja sogar eher davor, dass wir sagen können, also bei den Männern gibt es eigentlich eher die größere Überraschung mit dem Finalduell als bei den Damen, denn ja, wenn man sich jetzt halt auch den Turnierverlauf anguckt, Rybakina war halt wieder im Halbfinale, die hat dann eine Zweisatzrutsche bekommen von Sabalenka. Dann haben wir Goff jetzt im Endspiel gehabt. Die hat, glaube ich, im Halbfinale Muchova gehabt. Die könnte man jetzt noch so als größte Überraschung sehen. Wir sind bei den Damen wirklich halt auf dieser Ebene, dass wir sagen können, das ist alles sehr vorhersehbar gerade geworden. Und klar, wir haben diese Diskussion schon öfter geführt, aber ich finde es halt immer wieder wichtig, gerade auch mit diesem Vergleich, den es damals gab, so, ja, das Damentennis hat ein schlechtes Niveau. Wir haben ja gerade diese Situation, weil wir halt so 3-4 Spielerinnen vorne haben, die halt gerade ein herausragendes Niveau haben. Das finde ich halt so besonders.
Ja, wobei ich sagen muss, dass mich jetzt Muchova im Halbfinale weniger irritiert hat als Goff, weil ich finde, Muchova ist zurzeit besser drauf als sie. Also Coco Gauff ist ja auch jetzt gerade durch so eine etwas schwerere Phase für sich selber gegangen. Ich glaube, das hat sie auch ganz offen angesprochen, dass sie auch selber gar nicht damit gerechnet hätte, in Miami so weit zu kommen. Insofern ändert das aber nichts an deiner Aussage. Also, dass wir momentan einfach so, ja, doch ein relativ enges Feld haben, die wirklich konstant richtig gut sind. Und über allem strahlt Arina Sabalenka. Und das kann man ja fast dann so ein bisschen rüberziehen zu den Herren, wo wir dann allerdings einen Jannik Sinner und einen Carlos Alcaraz haben, die dem Ganzen so ein bisschen vorweglaufen. Ich gucke jetzt gerade mal bei den Damen. Wie ist es denn? Sabalenka, ja, aber guck mal, ist ja auch schon krass. Sabalenka hat jetzt, Stand heute, laut offizieller WTA-Website 11.025 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob die von Miami da schon reingerechnet sind. Und dann kommt danach auf Platz 2 Rybakina mit 7.783. Also die ist quasi knapp 2 Grand Slam-Titel hinter ihr. Das ist schon eine enorme Distanz. Und das ist ja ähnlich bei den Herren, wo in diesem Falle allerdings Carlos Alcaraz mit 13.550 und Jannik Sinner mit 11.400 vor allem schweben. Danach kommt jetzt noch Novak Djokovic, was aber nicht, also im, was nicht Live-Ranking ist. Ich gucke mal aufs Live-Ranking. Okay, im Live-Ranking hat Carlos Alcaraz 3.590. Sinner momentan 12.050, wenn er den Titel holt 12.400 und dann kommt Zverev mit 5.205. Also wir haben schon bei Damen und Herren jetzt auch vom Ranking her eine Top-Person beziehungsweise zwei und dann kommt lange nichts. Das ist schon extrem, wie diese Dreiergruppe da wegprescht. Also die kreisen da schon in ihren eigenen Sphären.
Bei Sabalenka verändert sich punktemäßig nichts, weil es eine Titelverteidigung war. Deswegen konnte sie natürlich jetzt durch den Titel nichts gewinnen. Ja, wenn man auch, ich habe gerade mal bei den Frauen nämlich das Live-Ranking aufgemacht. Also da ist jetzt Rybakina auf 2 mit 8.000. Ja, okay. Ja, dann
ja, ist du das hast nur andere Punkte. Genau, Rybakina hatte ja, das ist ja ihr, ist das nicht ihr Career High? Ja, 2 ist ihr Career High. Ja, 2 ist ihr Career High. Und Świątek ist jetzt auf 3 mit 7.403, also hier in dem, also auf 3. Und dann wird sie im Live-Ranking von Goff überholt? Ja, okay, dann wird sich das noch ändern.
Ja. Richtig, Goff ist knapp vor ihr. Aber ja, genau, also wir haben damit natürlich schon irgendwie so eine Top 4, die sich herausbildet. Jessica Pegula, die vergisst man halt immer ganz gerne, ne? Weil die ist jetzt auch schon ewig lange irgendwie da oben an der Spitze mit bei. Aber so richtig über sie reden tut halt keiner. Und das wäre auch nochmal so eine Frage, die ich jetzt nämlich an dich hätte. Wenn wir jetzt schauen auf die Sandplatzsaison, Iga Swiatek jetzt gerade auch in Miami, ja, so ein bisschen weniger Thema gewesen natürlich. Aber wenn wir auf Sand schauen, wird sie wahrscheinlich auch wieder mehr eine Rolle spielen.
Ja gut, für Świątek war Miami natürlich total enttäuschend gegen ihre Landsfrau. Magda Linette zu verlieren. Das hat sie sich sicherlich auch anders vorgestellt. Sie hat sich danach dann auch von ihrem Coach Wim Fisette getrennt. Insofern ist das natürlich ein bisschen die Frage, wie sie da jetzt auch in die Sandplatzsaison reingeht. Natürlich ist Sand einfach der beste Belag für ihre natürliche Spielweise. Und da hat sie einfach einen Vorteil, allein aufgrund des Topspins, den sie bringt und die Wucht, die sie auf den Ball kriegt. Da wird sie einfach ganz natürlich noch ein bisschen unangenehmer. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass sie, nur weil es Sand ist, jetzt zwangsläufig sofort irgendwie wieder an einer Rybakina oder einer Sabalenka vorbeizieht. Muss man einfach mal schauen. Also es wird ihr sicherlich entgegenkommen, da wird sie sich besonders wohlfühlen. Aber gerade hin zu den French Open wird natürlich auch entsprechend der Punktedruck größer, weil sie da die Titel... Nee, stimmt gar nicht. Doch, ne? Nee, Goff hat nicht Goff gewonnen.
Wo bist du jetzt?
French Open? Nee, Świątek hat letztes Jahr Wimbledon gewonnen. Dafür hat Goff, glaube ich, French Open gewonnen. So, ja. Aber trotzdem, ich meine, gegen Rasen, sage ich schon, hin zu Sand wird bei ihr der Punktedruck halt entsprechend größer sein. Also muss man mal schauen, wie sie sich da auch noch entwickeln kann. Das frage ich mich bei Świątek immer wirklich, weil sie ist ja jemand, die auch schon ganz früh angefangen hat, halt in diese psychologische, mentale Richtung auch zu gehen. Und ich glaube, körperlich ist sie auch extrem fit. Sie hat sicherlich auf der Vorhand nach wie vor ihre Schwächen insofern, dass man sie dort einfach eher mal kriegt als auf der Rückhand. Aber es ist natürlich die Frage, wie sehr sie da noch Luft nach oben hat. Ne? Ohne da jetzt irgendwie den Teufel an die Wand zu malen. Aber das frage ich mich wirklich. Also, weil sie ja mental viel, viel richtig macht und auch sportlich viel, viel richtig macht, ne? Wie man das irgendwie, wo man da dann noch den Hebel findet, sich wieder auf das nächste Level zu hieven. Da bin ich echt gespannt. Also, wann und wo und wie sie da die Kurve kriegt. Wenn sie sie kriegt. Gehe ich jetzt aber mal von aus.
Du hast ja gerade was Entscheidendes angesprochen, nämlich, dass sie jetzt ja auf Coaching-Suche nochmal ist. Also da können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass sie jetzt auch in den nächsten Tagen irgendwie da noch eine Lösung präsentieren wird, weil du hast es gerade angesprochen, die Sandplatz-Saison, auch wenn sie jetzt in Paris keinen Titel zu verteidigen hat, aber ist natürlich schon wichtig für sie. Letztes Jahr hat sie da nicht gegen Sabalenka im Halbfinale im dritten Satz dieses 0-6 kassiert. War das nicht dieses Match?
Das könnte sein.
Hatte sie doch, glaube ich, nämlich diese Geschichte, dass sie 0-6 im dritten Satz verloren hat gegen Sabalenka und in Wimbledon im Finale hat sie dann doch 0-0 gegen Anisimova gewonnen.
Ja, genau, richtig, ja.
Deswegen, also sie, man kann ja sogar noch die zusätzliche Geschichte nämlich quasi draufsetzen, die ist letztes Jahr in Paris mit einem ganz schlechten Gefühl abgereist. Aber wir können uns natürlich, glaube ich, auch sicher sein, dass wenn sie jetzt, und das ist, glaube ich, auch ihr Vorteil, dass die Sandplatzsaison ein bisschen ja immer auch andauert, wenn sie da jetzt natürlich wieder Selbstvertrauen sammeln kann, dann wird sie natürlich auch in Paris automatisch irgendwie zu den Favoritinnen zählen. Mhm. Aber trotzdem, also auch letztes Jahr Goff mit dem Titel in Paris, das war zum Beispiel auch so ein Match, wo ich damals eigentlich relativ klar Sabalenka vorne gesehen habe, weil ich mir dachte, ha, Goff und Paris, sehe ich jetzt für mich nicht so. Und dann ist es doch passiert, dass sie die French Open gewonnen hat. Gut, dann würde ich sagen, können wir mal einen Blick zu den Männern rüberwerfen. Ich habe es gerade gesagt, Finale steht jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch bevor. Aber worüber wir aus meiner Sicht mal sprechen müssen, das machen wir sowieso sehr, sehr gerne, dass wir uns zu Alexander Zverev so eine kleine Geschichte immer raussuchen. Hat Alexander Zverev eine Jannik Sinner-Schwäche?
Definitiv. Stand jetzt hat er die.
Denn wir haben gerade noch mal zusammengeschaut. Wir haben uns das Head-to-Head mal angesehen. Das Ganze hat sich doch in den letzten 2 Jahren sehr gedreht. Denn nach den ersten 5 direkten Duellen hat Alexander Zverev 4-1 geführt im Head-to-Head gegen Jannik Sinner. Und danach setzte es jetzt 7 Niederlagen und vor allem auch innerhalb von einem halben Jahr jetzt 5 Mal. Er hat in Wien im Finale gegen ihn verloren. Er hat bei den ATP-Finals gegen ihn verloren, davor auch noch in Paris im Halbfinale beim Masters und jetzt halt auch noch direkt hintereinander jeweils Halbfinale Indian Wells und Miami. Und ich glaube, wir können sagen, das Ganze auch relativ deutlich, beziehungsweise halt auch immer sehr verdient.
Ja, also es ist deutlich, nicht immer unbedingt so ganz extrem im Ergebnis, kommt auch vor, aber es ist immer sehr klar. Und es ist auch, wenn man die Matches guckt, immer sehr klar, dass er an Sinner einfach nicht vorbeikommt. Ich meine, es ist eher Zverev und das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Setzung, ist mir auch klar, dass es ihn dann immer erst im Halbfinale erwischt oder im Finale. Aber es ist natürlich schon auch irgendwie erschreckend, weil ich muss ehrlich sagen, ich kann mich an keines der Matches erinnern, wo ich jetzt sagen würde, da hat Alexander Zverev mal so richtig scheiße gespielt. Wo ich jetzt sagen würde, okay, da hast du auch mal so einen rabenschwarzen Tag erwischt, wo einfach nichts läuft, sondern er ist einfach ganz klassisch ausgespielt und dominiert worden, weil, das habe ich auch im Vorgespräch gesagt, man einfach sagen muss, Stand jetzt kann Jannik Sinner alles das, was Alexander Zverev auch kann, halt nur besser. Mit mehr Druck, mehr Durchhaltevermögen, mehr mentaler Stärke und da beißt er sich wirklich die Zähne dran aus, weil wir haben dann natürlich auch mal auf den Vergleich von Zverev und Alcaraz geguckt. Da führt Alcaraz momentan 7-6, aber das ist dort viel durchmischter. Also die 13 Spiele, die sie jetzt, oder 13 Matches, muss man ja sagen, die sie jetzt aufeinander getroffen sind, da sind die Siege relativ gleichmäßig verteilt. Mal hat einer zwei Siege hintereinander, aber oft ist es wirklich ein Sieg der eine, ein Sieg der andere, dann der nächste zwei, dann wieder der andere. Also wirklich sehr, sehr regelmäßig. Aber seit Cincinnati 2024, wo Sinner dann irgendwie nach vier Niederlagen das Rätsel Zverev gelöst hat, ist da wirklich Einbahnstraße. Und ich sehe Stand jetzt, was ich von den Duellen von den beiden gesehen habe, auch momentan keine Lösung für Zverev, da vorbeizukommen.
Du hast es gerade gesagt, also das, was Zverev kann, kann Sinner immer noch einen Tick besser. Also würdest du sagen, dass das Zverev-Problem im Grunde ist, dass er mit Sinner einen Gegner hat, der im Grunde das spielt, was er auch spielt und er selber dann zu wenig variabel ist? Und dass umgekehrt halt Alcaraz ihm eine größere Chance gibt, weil der variabler insgesamt ist und dadurch halt Zverev mehr anbietet an Möglichkeiten. Kann man das so runterbrechen?
Ich glaube, es wäre unfair zu sagen, dass Alexander Zverev zu wenig variabel ist, weil das will ich ihm nicht vorwerfen. Ich glaube, das kann man nicht sagen, sondern ich würde einfach sagen, dass Jannik Sinner momentan einfach in allem besser ist. Ne? Du einfach jemanden hast, der eben noch eins draufsetzen kann. Ne? Letzten Endes ist ja Tennis ganz einfach, wie alle, die es spielen, wissen. Tennis ist super einfach. Du musst einfach den letzten Ball gewinnen. So. Und dann hast du es. Und ich glaube, das ist der Punkt. Das ist das, was Sinner einfach besser kann. Ne, im Zweifelsfalle die Rallyes, die Punkte, die Spiele, die Sätze für sich zu entscheiden. Es ist ja auch nicht so, dass es jetzt nicht auch mal knapper ist oder so. Ich glaube jetzt auch, was hatten wir jetzt hier auch, ein Tiebreak, glaube ich, oder 6-4, Moment, ich muss mal drauf gucken.
Nee, Tiebreak war der zweite Satz.
Tiebreak, ja. Ne? Und auch da, ich meine, der als Sinner dann das Match gewonnen hatte, da hat er sich auch ehrlich auch, ne, ballte die Faust, schrie einen raus und so. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass er da gar nicht getestet wird, sondern dass er halt dem Ganzen besser standhält am Ende. Wie auch immer, ich kann es nicht besser beschreiben. Und ich glaube, bei Alcaraz ist es einmal so, dass Alcaraz nicht ganz so viel Druck aufbauen kann wie ein Sinner, einfach weil Alcaraz nicht dieselbe Aufschlagstärke hat. Und ich glaube, das ist etwas, was Sinner extrem gut kann, ähnlich wie ein Peak Novak Djokovic oder auch ein Peak Roger Federer. auf den Punkt, wenn es drauf ankommt, halt einen Service-Winner, ein Ass oder eine 1-2-Kombination rauszuhauen. Und dann ist halt die, ich sag mal, dieses Aufschwunggefühl deines Gegners, so jetzt hab ich dich, ist dann halt auch gleich wieder tot, ne? Irgendwie, du klopfst an die Tür aber und drückst sie so ein bisschen auf und dann wird sie dir doch vor der Nase wieder zugeschlagen. Ich glaube, das ist einfach das, was Sinna gut kann, sich gegen Zverev zu erwehren und dafür zu sorgen, dass er es halt nie schafft, durch diese Tür durchzugehen. Und ich glaube, da ist ein Alcaraz ganz natürlich ein bisschen angreifbarer. Und ich finde, dass Alcaraz eher mal so diese Qualitätsschwankungen hat, die ein bisschen größer sind. So, dass er eher mal so ein Match hat, wo er dich halt auch reinlässt. Was halt ein Sinner seltener tut. Wenn du verstehst, wie ich das meine.
Ja, doch, absolut. Also ich glaube, du hast das ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Frage ist aber natürlich, also wie geht es jetzt im direkten Vergleich weiter? Weil wird das jetzt so ein Duell werden, wenn Zverev auf Sinna trifft, dass man sagen kann, naja, wenn die Tagesform irgendwie stimmt, dann gewinnt Zverev mal ein Match, aber 5 oder von 6 oder 4 von 5, was auch immer, Matches werden immer jetzt zukünftig an Sinna gehen?
Naja, Stand jetzt muss man das sagen. Ich kann mich ja nur auf das stützen, was bis jetzt passiert ist, rein technisch betrachtet. Und da ist es nun mal so, dass es faktisch derzeit so ist und ich einfach auch keinen Ansatz sehe, wie sich das ändern könnte. Aber es gilt auch das berühmte Sag niemals nie. Man weiß es halt nicht, wie es läuft. Ich meine, bei den großen Turnieren, wo alle mitspielen, wird es immer so sein, dass Zverev auf Sinna treffen wird, früher oder später. Wenn der so spielt, wie er spielt, dann ist Alcaraz an 1 gesetzt, Sinna an 2 oder von mir aus auch umgekehrt. Und dann wird Zverev in einer der beiden Hälften landen und trifft dann auf Sinna entweder im Halbfinale oder im Finale. Und da sehe ich momentan nicht, wie er das rumdrehen kann. Aber es gibt immer diesen Kippmoment. Ich meine, es gab den ja für Sinna auch, ne? 4-mal hintereinander verloren gegen einen Spieler oder auch bei einer Spielerin ist halt auch nicht angenehm, ne? Und dann hat er es halt geschafft und dann muss man natürlich sagen, ist Sinna auch nochmal natürlich in Sphären aufgestiegen mit Alcaraz, die ein Zverev so nie ganz erreicht hat.
Genau, ja, das ist ja das Hauptthema bei Alexander Zverev bis heute. Wir werden es, glaube ich, einfach beobachten müssen, denn du hast natürlich recht, also was die Zukunft bringt, wenn wir das wüssten, dann würden wahrscheinlich...
Würde ich erstmal wetten gehen.
Ja, und würden wahrscheinlich 100-mal so viele Leute diesen Podcast hier hören und wahrscheinlich auch noch versuchen, Deutsch zu lernen, um uns zu verstehen.
Ja, natürlich.
Schauen wir nochmal zum Abschluss auf ein anderes Thema, denn wer auch nochmal auf den Court zurückkehren wird, ich weiß gar nicht, inwieweit du das diese Woche verfolgt hast, ist Angelique Kerber.
Oh ja, habe ich gesehen.
Die wird nochmal ganz offiziell in Bad Homburg beim WTA-Rasenturnier, wo sie ja auch schon seit vielen Jahren involviert ist, ein Abschiedsmatch spielen am 20. Juni. Das ist ein Samstag gegen Anna Ivanovic. Und da wäre nämlich die Frage an dich, Henrike, was hältst du eigentlich von diesen Showmatches?
Grundsätzlich, warum nicht? Ich meine, ich frage mich immer, braucht es die? Ich finde irgendwie dieses Konzept der Abschiedsmatches, so das letzte Match zum Abschied und das dann Monate und Jahre gefühlt, nachdem der Abschied dann gewesen ist, immer so ein bisschen schräg für mich, wo ich mir so denke, ey, warum? Ich muss ehrlich zugeben, ich verstehe dieses Konzept nicht so ganz, auch bei Caroline Wozniacki, aber bei der war es, glaube ich, auch noch so ein bisschen Corona-bedingt, dass da nichts anderes ging. Ich weiß nicht, das ist eher so das, was ich so ein bisschen nicht verstehe, persönlich, aber so ein Showmatch, warum nicht? Ich finde nur, bei so einem Showmatch kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie ernst wird das genommen? Weil, klar, wenn du da jetzt so ein Mansur Brahmi hinstellst, okay, da weißt du, dass du da die Spaßshow kriegst und dafür wird er da ja auch hingestellt. Aber ansonsten muss ich sagen, langweilen mich persönlich diese ganz spaßigen Spaßmatches, wo es dann zwischen ernsthaftem Spiel und ja, da irgendwie ein bisschen die Bälle übers Netz schieben, wenn es da die Balance kippt, dann habe ich da persönlich keine Freude mehr dran. Aber ganz grundsätzlich, warum nicht? Wenn sie da eine Bühne für kriegt und in Bad Homburg ist sie nun mal, ich glaube, offiziell auch Turnierdirektorin, nennt sich das, dann bitteschön, da wird es Leute finden, die sich das angucken wollen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es halt nur so ein bisschen komisch. Und dann ausgerechnet gegen Ivanovic und dann auch noch auf Rasen. Für Kerber verstehe ich Rasen ja, aber Ivanovic? War die so gut auf Rasen?
Ja, nee, also es gab eine Pressemitteilung und da stand halt drin, dass sie sich Ivanovic gewünscht hat, weil die beide halt seit vielen Jahren befreundet sind. Okay. Und das letztendlich unabhängig jetzt vom Untergrund einfach ihre Wunschgegnerin deswegen war, ja, dann, für so ein Event.
Ich meine, das stimmt schon. Die beiden waren, glaube ich, jetzt auch irgendwie unterwegs zusammen kürzlich, laut Bildern auf Instagram. Insofern, ja. Aber letzten Endes, ich meine, Angelique Kerber hat es sich verdient, in der Tenniswelt sich sowas aussuchen zu dürfen. Insofern will ich mich auch gar nicht beschweren. Ich muss nur sagen, mich reizen die jetzt auch nicht so. Ich weiß nicht, wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, also ich bin da auch hin und her gerissen. Ich war vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her, 8 Jahre, 9 Jahre. Das war am Roten Baum. Da hat Michael Stich so ganz offiziell, da war auch noch Turnierdirektor natürlich, ein Abschiedsmatch auch gegeben. Da hat er gegen John McEnroe gespielt.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Ja, da habe ich mir zum Beispiel auch ein Ticket für gekauft. Aber auch so mit dem Hintergrund, was du gerade sagtest, naja, also Stich, wenn er will, kann er natürlich auch die Leute unterhalten und John McEnroe sowieso, also weil gerade dafür kaufst du den so ein bisschen ein. Und das war halt dadurch interessant, weil man ist natürlich gut unterhalten worden, also unter anderem, dass John McEnroe während des laufenden Matches irgendwie an die Seite geht zur Tribüne und irgendein Mann einen 10-Euro-Schein in die Hand drückt und sagt, hol mir mal bitte ein Bier, ich habe jetzt Durst. Aber gleichzeitig war ich zum Beispiel damals davon sehr überrascht, was für ein Niveau die beide trotzdem auch gespielt haben. Also du hast den in so dem einen oder anderen Ballwechsel dann auch angesehen, okay, die sind halt Profisportler, ne, bis heute von der Einstellung und die wollen dann auch jetzt den Punkt machen. Also da fand ich die Mischung zum Beispiel sehr interessant. Die hatten beide natürlich auch eine gemeinsame Geschichte zum Beispiel, ne? Also mit ihrem gemeinsamen Wimbledon-Sieg, was ich glaube 92 war das im Doppel. Ja, bei Kerber und Ivanovic, das finde ich, merkte man dann auch so ein bisschen in der Pressemitteilung, weil da stand, glaube ich, drin, sie haben bedeutende Matches gegeneinander gespielt. Da hatte ich dann mal irgendwie im Head-to-Head nachgeguckt. Ja, die haben auf der Tour insgesamt 7-mal gegeneinander gespielt, aber zum Beispiel auch nie beim Grand-Slam-Turnier oder so. Also, ne, da ist jetzt nicht irgendwie, dass du das nochmal aufziehen kannst, werbetechnisch damit, dass du sagen kannst, hier, da gab es irgendwie bei den Australian Open im Halbfinale dieses legendäre Match, wo sie irgendwie 3,5 Stunden 3 Tiebreaks gespielt haben und beide sind danach irgendwie kaputt umgekippt. Aber du hast es ja gerade gesagt, also das musst du in Bad Homburg oder ich glaube, du kannst allgemein auch sogar sagen, in Deutschland nicht, weil die Leute sich ein Ticket kaufen werden, um Angelique Kerber nochmal zu sehen. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Würde ich, glaube ich, sogar auch machen. Wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte an dem Tag, würde ich mir Angelique Kerber auch nochmal anschauen. Warum nicht?
Ja klar, grundsätzlich spricht da überhaupt nichts gegen. Ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie zu negativ klingen. Und es ist, wie gesagt, auch völlig legitim. Ich meine, du kannst ja so Abschiedslegenden-Matches auch nur spielen, wenn du eine abschiedswürdige und legendenwürdige Karriere hattest. Ne? Also so muss man es dann auch mal betrachten. Das können ja auch nur Leute, sind dafür ja interessant genug, die sich auf ihre Art und Weise eine Karriere verdient gemacht haben. Und letzten Endes ist es doch schön, dass dann alle 4 Grand-Slam-Siege zusammen auf dem Platz stehen. Ne? Ist doch super verteilt. Angelique Kerber hat die US Open, Wimbledon und Australian Open und Ivanovic bringt dann noch die French Open mit und dann ist doch alles gut.
Ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Ein Karriere-Grand
Slam. Wahrscheinlich haben sie es deswegen gemacht.
Ja, Karriere-Grand Slam auf dem Platz, ja.
Ja.
Das wird der große Aufmacher, aber nein, also ich finde es total in Ordnung, dass sie es macht. Und da wird man auch Spaß dran haben, sicherlich. Aber klar, das ist natürlich was anderes, als wenn du da jemanden hast wie ein Bahrami. Aber da muss ich zum Beispiel sagen, mit dem konnte ich immer wenig anfangen. Also den habe ich auch mal live gesehen, das war mal in Halle, in so einem Doppel. Und das war mir dann auch teilweise schon wieder ein bisschen zu viel, wenn er da irgendwie mit seinen drei Bällen gleichzeitig in der Hand steht und irgendwie mit allen dreien gleichzeitig aufschlägt. Gibt mir zum Beispiel nichts, aber ich glaube, da ist es wie bei so vielen Dingen natürlich jeder auch ein bisschen anders unterwegs.
Ja, mir auch nicht. Also ich mag halt auch dieses übertrieben auf lustig nicht. Ich mag auch diese Art von Filme nicht, so hier Adam Sandler-Style, wo quasi der Witz so flach ist. Es ist nicht meine Art von Humor, aber ich finde es völlig legitim, wenn es jemand mag. Was bei Mansour Brahmi halt so gut ist, du weißt es vorher, oder auch bei einem Henri Lecomte, ne? Du weißt, wenn die irgendwo nochmal auftauchen, was du kriegst, und dann kannst du dich dafür entscheiden, will ich das machen oder will ich das nicht machen. Oder bei einem John McEnroe, dass der einmal dann sich spaßeshalber mit dem Schiri anlegt. Okay, von mir aus.
Gab's damals auch, stimmt.
Ja, ja, ich weiß. Ich war zu dem Zeitpunkt, war ich da ja als Volunteer, deswegen hatte ich dieses Match quasi gratis. Ja, insofern, es ist völlig okay und da ist die Hütte voll, die Stimmung ist gut. Und letzten Endes, wenn es irgendwie den Sport vorwärts bringt, dann finde ich das besser als die Lidl-Werbung von Steffi Graf und Andre Agassi. Muss ich ja nicht zugeben.
Haben
wenn
wir nicht,
ich es mir aussuchen kann, ich dann gerade, möchte ich
wir,
das.
Haben wir Bahrami nicht damals sogar zusammen gesehen in Halle gegen Ivanisevic? Warst du da nicht bei? Wer war
kann
denn
es
da
sein,
noch bei?
Dass wir da zusammen saßen? Ja,
ja, ich glaube schon, ne?
Ach, ich weiß es nicht.
Das ist alles,
das kann durchaus sein.
Man guckt so viel Tennis am Ende, das ist das Problem.
Ja, ja, und vor allen Dingen irgendwann ist es auch oft so, dass wenn du halt so mit Leuten, wir kannten uns ja ganz lange auch nur digital und dann haben wir uns das erste Mal getroffen in Halle und dann direkt in der Bahn im Zug nach Halle getroffen.
Stimmt, in Osnabrück Hauptbahnhof haben wir uns kennengelernt. Das können
genau,
wir den Leuten nicht
mehr
erzählen.
Da sind wir witzigerweise in dasselbe sehr leere Abteil eingestiegen. Und das ist dann halt so, ne? Wenn man wie wir Tennis konsumiert, dann hat man halt oft auch dasselbe Match gesehen. Vielleicht nicht unbedingt immer am selben Ort, aber gerne auch mal am selben Ort, selbst wenn man sich dann vor Ort nicht auch noch getroffen hat. Ne?
Das stimmt, das ist richtig. Ja. Müssen wir noch mal in unseren Bilderarchiven vielleicht gucken, aber das werden wir zum anderen Zeitpunkt machen. Gibt's noch was aus dieser Woche, über das wir reden müssen, aus deiner Sicht?
Ich meine, ich weiß nicht, ob man darüber reden muss, aber man kann es zumindest mal erwähnen, dass David Goffin seine letzte Saison angekündigt hat. Ich ehrlich gesagt nicht wusste, dass er überhaupt noch spielt, aber gut. Und da habe ich auch gedacht, da muss ich jetzt natürlich mal wieder kramen erstmal. Aber was der auch echt zu seinen besten Zeiten für... Der ist einfach von diesen Spielern, einer von diesen, der wirklich mit das Beste aus seiner Karriere gemacht hat, aus seinen im Vergleich zu anderen limitierteren Möglichkeiten. Ne? Grundsolider Spieler, verstehe mich nicht falsch, will da auch gar nicht irgendwie, irgendwie was sagen, aber der ist so ein Philipp Kohlschreiber-Typ. Ne? Ganz harter Arbeiter, wahrscheinlich sogar noch auf einem höheren Niveau. Ganz ruhiger, ganz höflicher, total fleißiger Typ. Und der jetzt ganz still die Bühne verlässt.
Ja, ich muss dazu gestehen, er hat das ja bei Instagram angekündigt mit so einem Video. Ich habe dieses Video zuerst nicht kapiert. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen?
Nee, ich habe nur irgendwann bei Essex gesehen, irgendwie der letzte Tanz oder irgend
so. Ja, genau. Und ich dachte, das war halt für mich einfach ein Werbevideo. Und ich habe das irgendwie so ein paar Sekunden gesehen und dachte so, ja, er hat ein neues Video gemacht für seinen Ausrüster. In Ordnung, kann er machen. Und dann erzählte mir irgendwann so ein paar Minuten später jemand, hast du gesehen, Goffin hört auf? Da habe ich gesagt, nee, wo denn? Ja, das hat er doch bei Instagram gerade gepostet. Nee, da habe ich nur dieses neue Video gesehen. Ja, das ist das. Und das ist halt wirklich so, dass er ganz am Ende dann erst sagt, so ja, das ist jetzt, also begleite mich irgendwie auf meiner Reise, es ist jetzt die letzte. Und das war dann die Aussage, die Karriere ist vorbei. Und da habe ich nämlich auch noch gedacht, also das passt wahrscheinlich auch am Ende zu ihm, weil er hat sich ja selber nie so richtig groß in den Mittelpunkt gestellt und das ist, glaube ich, auch immer eine sehr große Stärke von ihm gewesen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ja, ich muss sagen, er ist jetzt auch nicht der Spieler, den ich massiv verfolgt habe, aber er war einer von diesen, der eine ganze lange Zeit irgendwie immer da war, ne?
Ja,
Wie, auch wie so ein
absolut. Ich weiß,
Thomas
was du meinst.
Berdych oder so, ne? Oder auch einen David Ferrer, um mal Namensvetter zu nennen. Ja, ich gönne ihm einen guten Abschied.
Den wird er sicherlich haben. Wir können Tobi in der kommenden Woche dann ja mal direkt mit der Frage zurückbegrüßen, wen er eigentlich spannender findet, David Goffin oder Hubert Hurkacz. Finde ich angemessen.
Das ist so, als würde man dich fragen, wen du spannender findest, John Isner oder Ray Liubega.
Oh, da müsste ich sogar lange überlegen. Das ist gar nicht so einfach. Also, das ist sogar eine sehr schwierige Frage, wenn man mich
Ja,
kennt.
aber für Tobi ist das eine leichte Frage, weil ich glaube, in seiner Langweiligkeitsskala ist halt quasi Hubert Hurkacz das Maß für schlimmer geht's nimmer oder so. Den hat er ja echt gefressen. Irgendwie was nicht charakterlich, sondern was so die Begeisterungs angeht.
Ja, wobei, wer weiß, also wir haben Tobi so lange nicht gesehen, vielleicht hat sich da vieles verändert und
Ja, geläutert.
Hubert Hurkacz sucht auch einen neuen Trainer, wie wir jetzt die Woche mitbekommen haben. Also
Ach, siehst du, weiß ich gar nicht.
vielleicht kommt Tobi ja am kommenden Wochenende mit einer neuen Überraschung zurück.
Dass er der Trainer von
Ich will dir nichts vorwegnehmen. Wir gucken mal.
Ja, ich meine, also wenn er das hat, dann will ich aber Tickets haben. Hör mal. Dann will ich da in diese Box. Egal wie langweilig es sie
Ja,
ist.
das machen wir dann zu dritt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wir werden der Trainerstab.
Der Mann wäre so verloren. Aber gut,
Der arme
wenn.
Typ, ja.
Ich würde sagen, wenn ihr vielleicht bessere Ideen habt für Hubert Hurkacz als neuen Coach, dann schreibt uns gerne eine Mail, kontakt@tennisproleten.de oder natürlich über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns auf den üblichen Plattform unter Tennisproleten. Und sonst, glaube ich, Henrike, können wir sagen, für diese Woche schließen wir einfach. In der kommenden Woche hören wir uns wieder, dann sicherlich auch mit Tobi mal wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Tschüss.